Es gibt Leute, die machen extra eine ganz lange Reise, sind viele, viele Stunden unterwegs und haben ein großes Ziel. Sie wollen nach Schönbrunn endlich das Schloss sehen. Seit ich verheiratet bin, habe ich es da ganz nah, nur 10 Minuten zu Fuß. Und das ist schon was Besonderes, ein beeindruckendes Bauwerk, wenn man sich da so alles anschaut. Und fast 4 Millionen Leute, habe ich gesehen, waren letztes Jahr hier unterwegs, um sich das alles anzuschauen in dieser Gegend. Und da kann man sehr tief beeindruckt sein. Ja, und das ist schon was Besonderes, wenn man dann so nah dort wohnen kann. 2023 wurde eine weltweite Umfrage gemacht, also nicht nur in Wien. Und man hat nach den schönsten Gebäuden der Erde gefragt. Ja, und ich muss zugeben, das war nicht das erste, aber es kam gleich an 10. Stelle. Ihr werdet es vielleicht schon wissen. Also sehr beeindruckend. Ja, und man kommt dahin und redet über die Könige und Kaiser, die da die Paläste bauen ließen, bewundert sie noch Jahrhunderte später, auch wenn es lange her ist. Manche Bauwerke sind ja noch viel, viel älter. Und ich möchte heute aber in der Predigt nicht über Leopold den Ersten reden und auch nicht über Maria Theresia. Wir haben ja gehört, wir wollen uns auf das Wort Gottes konzentrieren. Gott redet durch sein Wort. Und da lesen wir vom König Joachim, und das war nämlich auch so ein Palastbauer, der wunderschöne Paläste bauen konnte. Ein sehr erfolgreicher Palastbauer, und der bekommt eine Frage gestellt, die fand ich so schön formuliert in der Neues Leben Übersetzung, Jeremia 22, Vers 15. Meinst du, ein prächtiger Palast macht aus dir einen großen König? Meinst du, ein prächtiger Palast macht aus dir einen großen König? In der Elberfelder steht, bist du dadurch König, dass du in Zedernholzbauten wetteiferst? Bist du so in einem Wettkampf? Wer hat das beste Zedernholz und baut die besten Paläste? War ja teures Holz da. Also beeindruckt das Gott solch große Paläste? Ja? Menschen kann man mit vielem beeindrucken. Ja, Millionen von Menschen schauen sich Paläste an. Ja, man kann Menschen beeindrucken mit Autos, mit Titeln, mit Wissen, mit Schönheit, mit Bilderbuchfamilien. Ist ja nicht schlecht, ja. Aber wir wollen auf Gottes Wort hören und schauen, was ihm wichtig ist. Und Gott sieht tiefer. Dem war dieser Palastbau von dem Joachim überhaupt nicht wichtig. Der war stolz drauf, dachte, das ist das Beste, was ich habe. Und Gott, der fragt nach etwas anderem. Der Herr Jesus wurde mal gefragt, was ist das höchste und größte Gebot? Und dann sagt der Herr Jesus in Matthäus 22, Vers 37, nicht bau Paläste, sondern sprach, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand, dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und da wollen wir heute mal anschauen, wie das mit diesen zwei Geboten um den König Joachim so aussah. Bei dem König Josia, sein Vater, über ihn hatten wir schon letzte Woche gehört. Und da steht so viel drin über sein Herz und seine Einstellung. Ja, wir haben gelesen, 2. Könige 23, Vers 25. Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Ja, also da haben wir in dieses Herz von Josia gesehen, dass er wirklich mit ganzem Herzen zu Gott umgekehrt ist. Ja, wir haben das ja vorhin gesungen in dem Lied, reinige mein Herz, nämlich ganz in deine Hand. Nach dir verlangt mir. Ja, dieses Herz, das Denken, das Fühlen, das Wollen. Und so haben wir vom König Josia gehört, dass er also mit seinem ganzen Herzen sich nach Gott ausgestreckt hat. Und heute geht es um König Joachim. Jojakim war also der Sohn von dem Josia. Manche haben sich schon ganz intensiv mit diesen Arbeitsblättern beschäftigt, ja, also die ja, vielleicht öfter da sind. Auch hinten liegen übrigens auch noch welche aus, so Blätter, dass man ein bisschen weiß, nicht jeder kennt so alle Könige von Israel und von Juda auswendig. Und die helfen so ein bisschen zu schauen, wo sind wir denn gerade in der Geschichte Israels. Ja? Die gelben Könige, die hier so eingezeichnet sind, das sind die Könige, die mit Gott lebten. Die schwarz gezeichneten Könige, das sind die Könige, die ohne Gott lebten. Und hier sehen wir also den Josia. In Gelb, der hat mit Gott gelebt. Und dann sehen wir weiter bei seinen Söhnen, es sind ja drei seiner Söhne, kommen in die Verantwortung als König. Niemand geht mit dem Herrn. Niemand, auch der Jojakim nicht. Und interessant ist auch, das hilft uns nicht nur zu sehen, wer war da gerade König, in welcher Zeit, sondern wir können da auch schauen, wer war denn in der jeweiligen Zeit gerade so als Prophet aktiv. Also mit diesem Arbeitsblatt kommst du ganz gut rum im Alten Testament. Und da sehen wir zu der Zeit von Josia und so weiter, da war der König Jeremia. Und ich werde heute bei der Predigt auch ganz viel auf diesen König Jojakim eingehen anhand von König Jojakim, aber anhand vom König von dem Propheten Jeremia. Und da werde ich mit euch ganz besonders anschauen, Kapitel 22 und noch mehr Kapitel 36. Also ich habe mal noch eine Übersicht mitgebracht, dass wir ungefähr sehen, wie das da mit den Königen war. Vielleicht können wir die haben. Also die Könige, wo Jojakim draufsteht und die Söhne von Jojakim auch. Ist das irgendwo? Genau, da haben wir also nochmal so den Überblick über diese Familie, den König Josia und dann drei seiner Söhne, die Könige werden. Der eine Sohn, Jojakim, den schauen wir heute an, der hat 11 Jahre regiert. König Zedekia auch 11 Jahre und die anderen beiden kann man eigentlich vernachlässigen. Den Sohn Joahas, 3 Monate nur, der ist dann nach Ägypten verschleppt worden. Und Jojachin, der hat 3 Monate auch noch regiert, ein Enkel von Josia. So, jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ich lese also aus erstmal aus 2. Chronik. In 2. Chronik sehen wir nicht so viel. 2. Chronik 36, Vers 5. 25 Jahre war Jojakim alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre in Jerusalem. Und dann heißt es über ihn, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Jetzt lese ich, wie das konkret aussah. In Jeremia 22 wird nämlich beschrieben, wie ist er jetzt mit den Nächsten umgegangen. Und da lesen wir das auch mit seinen Palastbauten. Jeremia 22, 13 bis 19. Wehe dem, der sein Haus mit Ungerechtigkeit baut und seine Obergemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt und sagt, ich will mir ein geräumiges Haus bauen und luftige Obergemächer, und er bricht sich Fenster aus und tefelt mit Zedernholz und streicht es mit roter Farbe an. Bist du dadurch König, dass du in Zedernholzbauten wetteiferst? Hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und trotzdem Recht und Gerechtigkeit geübt? Ging es ihm damals nicht gut? Er hat dem Elenden und den Armen zum Recht verholfen, darum ging es ihm gut. Heißt das nicht, mich zu erkennen, spricht der Herr? Doch deine Augen und dein Herz sind auf nichts gerichtet, als auf deinen ungerechten Gewinn und auf das Blut des Unschuldigen, es zu vergießen und auf Unterdrückung und Erpressung, sie zu verüben. Darum, so spricht der Herr über Jojakim, den Sohn Josias, des Königs von Juda. Man wird nicht um ihn klagen, wehe mein Bruder, wehe meine Schwester. Man wird nicht um ihn klagen, wehe Herr, wehe seine Majestät. Ein Eselsbegräbnis wird er erhalten, man wird ihn fortschleifen und weit wegwerfen vom Tore Jerusalems. Jojakim hatte einen gläubigen Vater, Und jetzt wird er mit diesem Vater oft verglichen, also sowohl in diesem Text, wir sehen aber auch dann ganz viele Parallelen in Jeremia 36 zu Josia. Und da sehen wir, ob man mit Gott lebt oder nicht, das ist nicht die Entscheidung vom Vater, nicht die Entscheidung von der Mutter, nicht die Entscheidung von irgendjemand anders, sondern die Menschen müssen selbst entscheiden, wie sie Gott nachfolgen wollen oder nicht. Und der Jojakim, der hat halt einen anderen Schwerpunkt gelegt. Der hat nicht den Schwerpunkt auf Gott, sondern auf Palastbauten, Zedernholz und so weiter. Und wir lesen in Vers 13, Jeremia 22, 13, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt. Also praktisch Sklaverei. Die Leute mussten kommen, mussten bei ihm arbeiten, haben nichts bekommen. Damals gab es den 1. Mai, Feiertag noch nicht, oder Arbeitskammer oder so etwas, ja, sondern sie mussten einfach kommen. Der König hat gesagt, jetzt kommt, und er hat sich um sie nicht gekümmert. Mit Farbe angestrichen, weit sichtbar. Alle sollten das sehen. Er ist der große König. Aber die Menschen haben ihn nicht interessiert. Der hat nur an sich gedacht, ja, ich will mir, Vers 14 noch, ein geräumiges Haus bauen, luftige Obergemächer und so weiter. Und dann ist die Frage an ihn, ist das, was Gott wirklich sucht? Ja? Und dann wird an seinen Vater erinnert, an den König Josia. In Vers 16 lesen wir hier, er hat den Elenden und den Armen zum Recht verholfen. Darum ging es ihm gut. Heißt das nicht, mich erkennen, spricht der Herr. Also Gott sagt hier, man kann Gott nicht erkennen, ohne auch einen Blick für die Mitmenschen zu haben. Du kannst nicht im Glauben wachsen, wenn deine Mitmenschen dir egal sind. Das ist hier die Lektion, die der Jojakim eigentlich lernen soll, aber er beutet die Menschen aus. Und dann wird er weiter mit seinem Vater verglichen, Vers 15. Hat nicht dein Vater auch gegessen und getrunken und trotzdem Recht und Gerechtigkeit geübt? Ging es ihm damals nicht gut? Also der Josia, der hat durchaus auch genossen, ja, Essen, Trinken und so weiter. Man darf sich auch was gönnen. Da ging es jetzt nicht darum, ständig Verzicht zu üben. Aber dem Josia war eben wichtig, dieser Blick auch zum Nächsten. Er hat sich um den Armen gekümmert, um den Elenden, ihm zum Recht verholfen und so weiter. Und bei Jojakim lesen wir, dass er Propheten ermorden lässt, unschuldiges Blut vergießt. Also das ist sein Thema. So, und jetzt sind die wenigsten von uns, die Paläste bauen, nehme ich mal so an. Ja, kann man natürlich auch machen, aber das wird uns nicht so treffen. Und die wenigsten von uns sind Könige von Juda. Aber es ist ja trotzdem die Frage, wo habe ich meinen Blick hin? Ja, habe ich den Blick auch zum Nächsten? Überlege ich, wie kann ich jemandem helfen? Thema Einsamkeit, ja, wo Menschen vielleicht jemanden brauchen, ein ermutigendes Wort, eine kleine Hilfe, manchmal muss es gar nichts Großes sein, eine kleine Geste und man kann Menschen helfen oder auch Menschen, die Leid erleben. Ja, und hier diese Aufgabe, denk nicht nur an dich, dass du dein Haus baust, dass du das baust, was du dir vorstellst. Kannst du ja auch machen, du kannst ja essen und fröhlich sein. Aber vergiss den Nächsten nicht. Das ist das eine, was dieser Jojakim lernen soll. Leider lernt er es nicht, deshalb wird dann auch dieses schreckliche Ende angekündigt. Aber noch interessanter ist dann, finde ich, Jeremia 36, ein ganz spannendes Kapitel. Ja? Dieser Text hat nämlich ganz viele Ähnlichkeiten mit dem, was wir letzte Woche gehört haben von dem König Josia, jetzt also beim Jojakim. Und da ist nämlich interessant, ja, es geht um Gottes Wort. Es geht die ganze Zeit um Gottes Wort, Gottes schriftliche Wort. Es wird öffentlich verlesen, es wird in kleinen Gruppen besprochen. Die Minister beschäftigen sich damit, das hatten wir das letzte Mal auch. Aber es gibt so ganz andere Reaktionen, ja. Die Reaktion von dem König von Juda bei dem Josia war ja gewesen, dass er das Wort Gottes ernst genommen hat, dass er sich da gebeugt hat. Er hat dann die Götzenbilder verbrannt und so weiter und zerstört. Bei dem König Joachim ist die Reaktion das Gegenteil. Er nimmt Gottes Wort und macht es ganz klein, weil das Wort Gottes soll ihm nichts zu sagen haben. Und dann möchte er nicht nur, dass es ganz klein ist, dass es für ihn keine Rolle mehr spielt, sondern dieser König Josia fängt dann auch an, Gottes Wort zu verbrennen. Nicht die Götzen brennen, sondern Gottes Wort fängt an zu brennen. Das ist seine Reaktion. Gottes Wort soll einfach keine Bedeutung mehr haben. Und das ist ja, jetzt fängt es an hier zu stinken, so war es auch damals, ja. Vielleicht können wir, vielleicht können wir das ausmachen. Aber das war jedenfalls sein großes Ziel. Er wollte, dass Gottes Wort keine Rolle mehr spielt, dass es ganz klein gemacht wird, dass es einfach weg ist. Und das ist seine Reaktion, ganz anders als sein Vater. So, vielleicht merkt ihr euch, dass wenigstens vom Geruch diese Predigt heute wurde was verbrannt. Und so war es eben damals beim König Joachim auch. Gottes Wort wird klein gemacht. So, und es ist ja bis heute so, dass mit dem Wort Gottes, verbrannt wird es meistens nicht, ja, aber dass mit dem Wort Gottes so umgegangen wird, dass man sagt, das hat mir überhaupt nichts zu sagen. Ich will da nicht hinhören. Ich will nicht hören, was Gott zu sagen hat. Ich will nichts hören von seiner Heiligkeit. Ja, seine paar Bibelstellen, die Zuspruch geben, sehr gerne. Aber dass Jesus Christus der einzige Weg ist, die einzige Wahrheit, das auch nicht Feuer. Im Buch Jeremia lesen wir dann Jeremia 23, Vers 29. Ist nicht mein Wort brennend wie ein Feuer? Dieses Wort Gottes hat Kraft, spricht der Herr, und wie ein Hammer, das den Felsen zerschmettert. Ja, also dieses Wort Gottes ist letztlich viel mächtiger als alles, was die Könige da anzubieten haben, als alle Paläste, die gebaut werden. Es hat Kraft. Dieses Verbrennen des Wortes Gottes, das hat nicht wirklich viel Kraft. In Jeremia 8, Vers 9 lesen wir, siehe, das Wort des Herrn haben sie verworfen. Was für eine Weisheit haben sie nun? Was ist jetzt noch da von dem? Ich glaube, das habe ich auch auf Folie. So, also dann ist nämlich die Frage, mit was soll man jetzt Gottes Wort ersetzen, wenn man es nicht haben will? Dann muss man es mit menschlicher Weisheit ersetzen, mit menschlichen Überlegungen. Das muss dann im Mittelpunkt stehen. Okay, gehen wir mal ein bisschen in das Wort Gottes genauer rein, in Kapitel 36, was wir da finden. Im Zentrum von Kapitel 36 ist interessanterweise eben das geschriebene Wort Gottes. Es gibt den Propheten Jeremia, der hat das aufgeschrieben, von Gott diktiert bekommen, was er aufschreiben soll. Er hat es dann seinem Mitarbeiter Baruch weitergegeben. Aber dieser Jeremia, der spielt in Kapitel 36 nicht eine große Rolle. Der ist irgendwie verhindert, überhaupt zu kommen. Und dann sehen wir den Joachim, der das Wort Gottes verbrennen lässt, ja, der gerne im Mittelpunkt steht, aber der steht auch nicht im Mittelpunkt, der wird in einigen Stellen halt kurz genannt. In Wahrheit geht es darum, wie gehen Menschen um mit Gottes Wort, wie reagieren sie darauf? So, schauen wir mal an, wie das losgeht. Vers Kapitel 36, 1 bis 2. Und es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da geschah dieses Wort vom Herrn zu Jeremia. Nimm dir eine Schriftrolle und schreibe darauf all die Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Nationen von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an, der war schon bei dem König Josia, bis zu diesem Tag. Ja? Da steht nicht, schreib, was du besonders magst. Hör dir das mal an, was ich zu sagen habe und schreib mal so ein paar schöne Stichpunkte dazu. Schreib auf, was den König Joachim freut. Schreib das auf. Ja? Nein, sondern er soll alles genau aufschreiben, all die Worte, die ich zu dir geredet habe. Ich habe bei mir so ein bisschen angestrichen in der Bibel, all die Worte. Also die ganzen Worte. Und ich bin in dem Text 36, Kapitel 36, bin ich auf etwa 10-mal gekommen, da steht all die Worte. Also es geht wirklich um jedes Wort, was Gott da weitergegeben hat. Das soll aufgeschrieben werden und das soll gehört werden, das soll bekannt gemacht werden. Ja, das ist entscheidend. Und dann in Vers 3, warum ist das Wort geschrieben? Ja, das Wort ist geschrieben als Einladung. Ja, ist sehr schön, wenn man Blumen hat und Blumen zeigen ja, dass man willkommen ist. Und so ist das Wort Gottes eine Einladung. Eine Einladung in Vers 3. Vielleicht wird das Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen zu tun gedenke, dass sie umkehren, jeder von seinem bösen Weg und ich ihre Schuld und ihre Sünde vergebe. Ja, das ist das Ziel Gottes, dass Menschen erkennen, ich bin ja schuldig geworden vor Gott, aber es gibt Vergebung, es gibt einen Neuanfang. Ja, der Herr Jesus hat gepredigt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir haben das beim Abendmahl gefeiert. Ja, der Herr Jesus ist für uns gestorben, er bietet Vergebung an. Es gibt eine Beziehung mit Gott und so ist diese Einladung da, damals auch zur Zeit von Jeremia, kehrt doch um zu Gott. Und diese Einladung, die soll jetzt bekannt gemacht werden. Ja? Vers 10, ich schaffe es jetzt nicht, jeden Vers mit euch genau anzuschauen. Vers 9 schon. Jeremia 36 ab Vers 9. Und es geschah im fünften Jahr Joachims. Joachim war also etwa in der Hälfte seiner Zeit. Im fünften Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, im neunten Monat, da rief man einen Fastentag vor dem Herrn aus. Das ganze Volk in Jerusalem und das ganze Volk, das aus allen Städten Judas nach Jerusalem kam, da las Baruch, das ist der Mitarbeiter von Jeremia, aus dem Buch die Worte Jeremias vor, im Haus des Herrn in der Zelle Gemarias, des Sohnes Schaphans, des Schreibers. So, also Gottes Wort wird gelesen und die haben sich das ja gut überlegt, wann werden denn viele Menschen vorbeikommen an diesem Fastentag. Ich weiß nicht, wenn du Fasten hörst, das war eigentlich ein Tag, wo die Idee war, sich nach Gott auszurichten. Und zu überlegen, Herr, wo möchtest du mit mir reden? Wo habe ich etwas falsch gemacht? Und da sind die alle zum Tempel gegangen. Es gibt ja heute auch so Fastentage. Und ich war da manchmal verwundert, ja, dass dann Leute, die mit dem Glauben gar nichts zu tun hatten, eine Arbeitskollegin früher, auf einmal sagte sie so, ich mache jetzt Fasten. Und ich dachte, oh, interessant. Ja. Und dann habe ich mitbekommen, ja, das ist einfach so ein bisschen Gesundheit, ein bisschen Tradition, alles miteinander vermischt. So, aber hier war so ein Fastentag ausgerufen. Die Leute gehen zum Tempel, die gehen ins Haus Gottes. Vielleicht sind das diejenigen, die hinhören und die Interesse haben. Wir sehen sehr wenig Reaktion. Genau genommen, wir sehen dann eine Reaktion von einem Hörer. Aber Gottes Wort wird erstmal vorgelesen. Jeremia hat die Worte diktiert. Der Baruch, der Mitarbeiter, liest sie vor. Und es gibt einen, der hier genannt wird, der Gemaria, der Sohn Schaphans, der stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. Also da sind viele, die mitarbeiten, nicht nur einer. Und gerade auch der, die Räume zur Verfügung stellt, der da beim Tempel offensichtlich so einen Platz hat, auch der ist wichtig. Ja. Und das ist ja im Gemeindeleben auch so. Ja. Es gibt diejenigen, die etwas vom Wort Gottes weitergeben. Es gibt Leute, die vielleicht Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Ich denke an Hauskreise, ich denke an Gastfreundschaft und so weiter. Dieser Gemaria, der stellt also da einen Platz zur Verfügung, dass das Wort Gottes da verkündigt werden kann und bekannt gemacht werden kann. Vielleicht erinnern sich manche noch ans letzte Mal, wo der Josia sich bekehrt. Er hat ja schon immer Gott gesucht, aber wo er dann sich vor Gott demütigt und seine Kleider zerreißt, da wurde ihm das Buch Gottes vorgelesen und es wurde ihm vorgelesen von dem Schaphan. Und das ist jetzt dieser Sohn, der seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt für das Wort Gottes, dass es da ganz offiziell gelesen werden kann. Ja, und dann war noch ein anderer Sohn, der war auch mit dabei beim letzten Mal, der Ahikam, als der Josia das Wort Gottes studiert hat. Und dann sind sie zur Hulda, zur Prophetin gegangen und wollten genau wissen, was machen wir jetzt damit. Ja? Also diese Familie Schaphan, die war so Kontrastprogramm zur Familie Josia. Ja, vielleicht können wir mal da so einen Überblick bekommen zur Familie Schaphan. Also der Schaphan hat den Josia im Glauben unterstützt, dann hat er den Ahikam als Sohn und der beschützt den Jeremia vor Verfolgung. Der Gemaria, von dem wir jetzt lesen, der setzt sich für Gottes Wort ein und der bringt dann auch Gottes Wort zu den Verschleppten nach Babylon. Das lesen wir in Jeremia 29. Dann haben wir den Elisa, auch einer, der mit den Herrn lebt. Also ich habe das bewusst so gelb markiert, dass ihr seht, die haben also mit dem Herrn gelebt in einer Zeit, wo es extrem schwierig war. Ja, weil die anderen Könige haben ja nicht mit Gott gelebt. Und dann haben wir aber auch ein negatives Beispiel, den Jaasania, der sich am Götzendienst im Tempel beteiligt, auch ein Sohn von Schaphan. Und dann haben wir wieder zwei Enkel, die sehr positiv genannt werden. Und was eben auffällig ist, manchmal hat man eine sehr schwierige Umgebung. Und die Umgebung von Joachim war schwierig, weil er nicht mit Gott gelebt hat. Und dieser Gemaria, das war nicht irgendeiner, sondern das war ein Minister von dem Joachim. Müsst ihr euch vorstellen, gut, manche kennen Arbeitssituationen, wo es nicht so leicht ist, den Glauben da zu bekennen, weil man umgeben ist von Leuten, die nicht nach Gott fragen und vielleicht sogar, viele sind ja sehr nett, vielleicht hat man auch welche, die bewusst gegen den Gott etwas sagen, gegen Jesus etwas sagen. So ein Gemaria, der ist jetzt da und der lässt, obwohl er so einen gottlosen König hat, lässt er extra Räume zur Verfügung stellen, wo Gottes Wort gelesen werden kann. Die Massen kommen vorbei. Und dann schaut mal, wie viel darauf reagieren, wo das passiert. Also die gehen alle vorbei, die scheinen das nicht richtig mitzubekommen. Wenn man das gesamte Buch Jeremia dann anschaut, ist das tatsächlich so. Gottes Wort wird verkündigt ganz viel. Die Leute können es überall hören und es sind ganz wenig, die reagieren. Aber es ist einer, der reagiert, Vers 11. Und Michaja, und jetzt interessant, aus welcher Familie er kommt. Michaja, der Sohn Gemarias, des Sohnes Schaphans, hörte all die Worte des Herrn aus dem Buch. Also da ist einer, der das mitbekommt und der die Relevanz mitbekommt aus dieser Familie. Ja, ist schön, wenn Gott auch über Generationen hinweg bei Menschen arbeitet und dass sie einfach offen sind für Gottes Wort. So, jetzt kommt also dieser Michaja. Und was ihm wichtig ist, der hört das nicht nur, sondern der geht und berichtet. Dem ist es ein großes Anliegen, dass dieses Wort Gottes weitergegeben wird. Ja, der geht dahin, der geht sogar zu den Ministern da in Vers 13. Und Michaja berichtete ihnen all die Worte, die er gehört hatte, als Baruch vor die Ohren des Volkes aus dem Buch vorlas. Also es gab dann diese positiven Reaktionen, er berichtet. Und jetzt ist interessant, wie die Minister reagieren. Da sandten alle Obersten, Vers 14, Jehudi, den Sohn Netanjas, des Sohnes Schemaias und so weiter, zu Baruch und ließen ihm sagen, die Rolle, aus der du vor den Ohren des Volkes vorgelesen hast, nimm sie in deine Hand und komm. Das Original ist entscheidend. Es ist schön, wenn Leute vom Wort Gottes berichten. Und wenn man da zuhören kann, was sie aus dem Wort Gottes entdeckt haben und was sie besonders wichtig finden. Aber was die Minister jetzt machen ist, bring uns bitte mal das Original. Bring uns bitte mal das Original. Wir wollen das Original hören. Wir wollen das Original studieren. Ja? Damals gab es zwei Möglichkeiten, Gottes Wort direkt zu hören. Das war also das niedergeschriebene Wort Gottes. Oder das war der Prophet. Ja, der unfehlbar Gottes Wort weitergegeben hat im Alten Testament, im Neuen Testament, die Apostel, die unfehlbar Gottes Wort weitergegeben haben. Ja, das ist abgeschlossen. Jetzt bist du angewiesen, wenn du unfehlbar Gottes Wort hören möchtest, auf die Bibel. Ja, da findest du unfehlbar was Gott. Es gibt Leute, die davon berichten, etwas weitergeben, oft auch sehr gut, aber Maßstab ist, was in Gottes Wort der Bibel steht. So, also jetzt schauen Sie sich das genau an und dann heißt es Ihre Reaktion, Vers 16, und es geschah, als sie all die Worte gehört hatten, sahen sie einander erschrocken an. Also ihnen ist bewusst, dieses Wort hat Kraft und das möchte jetzt auch etwas zum Volk und zum König sagen. Und sie sagen, wir müssen dem König all diese Worte berichten. Ja, alles wird berichtet. Das Interessante ist, sie nehmen das Wort Gottes nicht mit, sondern sie tun es erstmal irgendwo anders hin. Sie berichten ihm nur. Ich vermute, sie haben schon geahnt, dass der König da nicht sehr positiv reagieren wird. Ich meine, das ist ja anders. Sowas aufzuschreiben, das war sehr, sehr viel Arbeit, war auch wertvoll. Das ist nicht so einfach, so wie heute, druckt man es halt mal schnell nach oder so, sondern das war sehr, sehr wertvoll. Also jetzt gehen sie praktisch zum König und der König reagiert ganz anders und seine Mitarbeiter ganz anders als Josia. Der Josia hat seine Kleider zerrissen und hat sich gedemütigt. In Vers 24 lesen wir, wie Jojakim reagiert. Aber der König und alle seine Knechte, die all diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Beim König war es auch so, erstmal hört er das berichtet, aber dann möchte er auch das Original sehen und seine Minister müssen ihm dann auch das Original bringen. Und dann reagiert er so, dass er praktisch alles verbrennen lässt und zerstören lässt. So, das war also diese Reaktion. Die Propheten, die möchte er festnehmen. Also für ihn ist die Frage wichtig vom Jojakim, wie kann ich Gottes Wort unterdrücken, möglichst, dass es niemand hört, mitbekommt und so weiter. Ich zerbrenne die Schriftrolle und ich nehme die Propheten gefangen. Wie reagieren jetzt die Mitarbeiter von dem König Jojakim? Das ist interessant. Es gibt drei Personen, die dagegen aufstehen, gegen dieses Verbrennen, wo einfach Mut gefragt ist und wo drei Leute mutig sind in Vers 25. Und obwohl Elnathan und Delaja und Gemaja, jetzt haben wir den Gemaja wieder, den wir vorhin schon hatten, der die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, und Gemaja in den König drang, dass er die Rolle nicht verbrennen solle, hörte er nicht auf sie. Ja, ist ja eine Situation, die gefährlich sein kann. Ja, der König lässt nicht mit sich spaßen. Wie reagiert man jetzt? Und da ist auffällig bei den Gemaja, dass er den Mut hatte und gesagt hat, das ist nicht richtig, was du tust, König. Ja, da waren mehr Minister dabei und mehr Beamte und so weiter. Die haben sich entweder nicht getraut oder noch schlimmer, die haben gesagt, das ist ja eh richtig, was der König macht. Aber hier sehen wir praktisch einen, der besonderen Mut bekommt, also drei eigentlich zusammen, die besonderen Mut bekommen in dieser Situation. Das kann ja unser Gebet sein. Herr, wo Mut gefragt ist, da wo ich bin, da schenkt mir den Mut, dass ich auch was sage. Vielleicht kann ich es auch nicht verhindern. Vielleicht passieren Sachen dann so, die ich auch nicht möchte. Aber gib mir den Mut, Herr, dass man weiß, wo ich stehe. So hat sich der Gemaja, der Elnathan und der Delaja getraut. So, wie ist das Ende dann von König Jojakim und das Ende von Gottes Wort? Also ist die Frage, wie geht's mit beiden eigentlich weiter? Und dann heißt es in Vers 30, darum, so spricht der Herr über Jojakim, den König von Juda, er wird niemanden als Nachkommen haben, der auf dem Thron Davids sitzt. Und seine Leiche wird hingeworfen bleiben der Hitze bei Tag und der Kälte bei Nacht. Ja, das ist dieses Fluchwort an den König Jojakim. Sein Sohn, der wird nur für ein paar wenige Wochen, kann der die Herrschaft übernehmen, aber der wird sofort abgesetzt dann und so weiter und wird in Gefangenschaft gebracht. Also es geht dann mit dem Davidshaus zu Ende. Für 11 Jahre übernimmt nochmal ein Bruder von dem Jojakim die Herrschaft. Mit dem werden wir uns nächste Woche beschäftigen, Zedekia. Ganz interessant, der ist ganz anders als sein Bruder, leider trotzdem nicht mit Gott unterwegs. Also Jojakim, Ende der Dynastie Davids. Und das ist schon krass, weil es wurde ja der Retter versprochen aus dem Hause Davids. Es wurde ja versprochen, dass da der Retter dieser Welt kommen wird, der Friedefürst, der König für immer. In Jeremia 23, Vers 5 lesen wir, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken, Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Der wird ganz anders sein, der Herr Jesus, als dieser König Joachim. Jetzt ist aber die Frage, es ist angekündigt, dass praktisch keiner von seinen Kindern wird auf dem Thron Davids sitzen. Und bei Jesus wird ja ständig gesagt, er sitzt auf dem Thron Davids. Und das Besondere ist dann, wenn wir das Neue Testament aufschlagen, ganz am Anfang, da haben wir einen Stammbaum der Königsliste. Und da steht auch der Josia drin. Und da steht auch der Joachim hin, der Sohn von Joachim, als Vorfahren von Jesus. Aber das Besondere ist, der Herr Jesus, der ist ja kein leiblicher Nachkomme von dieser Königslinie, sondern der ist ja adoptiert worden. Und es gab diese Jungfrauengeburt. Ja, und so ist er rechtlich in diesem Königsgeschlecht drin, sogar rechtlich mit dieser Familie Joachim und Joas verbunden. Aber gleichzeitig ist der Herr Jesus nicht direkter Nachkomme. Ja, ganz interessant, also dass sich das beides erfüllt. So geht es einmal weiter mit dem König Joachim. Und dann wird aber beschrieben, wie es mit der Schriftrolle, mit dem Buch Gottes weitergeht. Und das ist ja das Hauptthema von Kapitel 36. Schaut in Vers 32. Da nahm Jeremia eine andere Rolle und gab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohn des Neria. Und er schrieb darauf aus dem Mund Jeremias alle Worte des Buches, das König Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und es wurden noch viele Worte wie diese hinzugefügt. Also alles wird eins zu eins wieder genauso überliefert. Ja, und das war ja dann der Anfang auch von dem Propheten Jeremia, was wir dann auch heute lesen können. In Matthäus 24, Vers 35 sagt der Herr Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Ja, das hat Bestand. Manche Paläste, manche Bauten, die jetzt so schön anzusehen sind, die werden vergehen, Gottes Wort aber bleibt. Ich möchte schließen mit ein paar Fragen an dich und an mich, die wir so auch persönlich mitnehmen können für uns. Worauf baust du dein Leben? Was ist dir wichtig? Ja, denkt an Schönbrunn, an diese gewaltigen Paläste, denkt an das Zedernholz vom König Joachim. Worauf baust du dein Leben? Was hat wirklich für dich Priorität und Relevanz? Wie ist deine Liebe zum Nächsten und zu Gott, zu seinem Wort, was er gesagt hat? Und darf dich Gottes Wort korrigieren? Darf es dir sagen, nein, jetzt nicht, auch wenn es schwer ist? Dürfen dich Menschen, die Gott lieben, dürfen die dich korrigieren? Dürfen die dir auch sagen, nein, lieber Jan, mach das jetzt nicht. Josia verbrannte Götzen, das ist ein gutes Vorbild. Joachim verbrannte Gottes Wort. Wir wollen uns auf Jesus ausrichten. Der Herr Jesus, der wirklich der Friedefürst ist und der Gott, seinen Vater und den Nächsten geliebt hat. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott. Amen.